Contentwarnung, sexualisierte Gewalt. TJ Miller, über den ich schon in der April-Scherz-Folge zum Emoji-Movie geredet hatte, war auch im Cast von Deadpool, über den wir heute reden. Ich versuche mich kurz zu fassen, um die Stimmung nicht völlig zu ruinieren, aber ich mag das auch nicht komplett totschweigen. Hallo und willkommen zu Movie Gelantes.
Hallo.
Hi.
Mein Name ist Michael Heide.
Ich bin Mariella Linkert.
Mein Name ist Milena Ilczek.
Und willkommen zu unserer Road to Deadpool and Wolverine. Am 26. Juli wird der dritte Deadpool-Film in den deutschen Kinos anlaufen. Der ist gleichzeitig die Einführung des Charakters ins Marvel Cinematic Universe und ein Schlussstrich unter das Universum, in dem die X-Men-Filme unter der Leitung von Fox spielten. Und was diese Filme angeht, sind wir ja immer noch ziemlich im Rückstand. Die Originaltrilogie hatte ich mit Dennis zusammen behandelt, wie auch die ersten beiden Wolverine-Solo-Filme und New Mutants. Und zusammen mit dir, Mariella, hatte ich im Januar das Reboot X-Men First Class besprochen. Das bedeutet aber, dass wir noch immer drei weitere X-Men-Filme, zwei Deadpool-Filme und Logan vor uns haben. Und bis auf Dark Phoenix sind das alles Filme mit Ryan Reynolds als Deadpool oder Hugh Jackman als Wolverine. Und da beide Charaktere im Juli zusammen auftreten, würde ich die ganz gerne vorher noch abgearbeitet haben, wenn wir es schaffen. Und darum sehen wir uns heute den ersten Deadpool an.
Yay! So ein cooler Film.
Die Geschichte des Charakters ist beinahe so wild wie die des Films und sie beginnt mit dem Zeichner Rob Liefeld. Der wurde 1967 in Anaheim, Kalifornien geboren und wuchs dort auch auf, nicht weit weg von Disneyland, in dessen Hotel gelegentlich Comic-Conventions veranstaltet wurden. Und Rob war zu diesem Zeitpunkt bereits ein riesiger Superhelden-Fan und traf dort seine Idole wie Josh Paris, Marv Wolfman oder John Romita Jr. Und er selbst pauste so lange das Artwork von Paris, aber auch Art Adams, Frank Miller, John Byrne und Tetsuo Hara ab, bis er den Eindruck hatte, selbst ganz gut zeichnen zu können.
Gemein.
Eine Einschätzung, die bis heute von vielen Comic-Fans als falsch bezeichnet wird, aber Liefeld ist wie ein betrunkener Karaoke-Sänger oder wie eine Punkband aus den 70ern.
Das muss so.
Genau. Was an technischem Know-how fehlt, gleicht er oft mit grenzenlosem Enthusiasmus wieder aus, sodass das fertige Ergebnis eine rohe Energie hat, die anderen, handwerklich, objektiv kompetenteren Zeitgenossen hin und wieder fehlt. Und mit gerade mal 18 konnte Rob der Independent-Anthologie Megaton die ersten Pin-Ups verkaufen. Mit 19 folgten die ersten Arbeiten für DC und Marvel, darunter die Reihe der Figuren Hawk und Dove, die heute wahrscheinlich vor allem aus der Live-Action-Titans-Serie bekannt sind. Mit 22 Jahren wurde er der feste Zeichner der New Mutants, dem X-Men-Spin-Off über die nächste jugendliche Mutantengeneration. Zusammen mit Autorin Louise Simonson führte er bereits in seiner ersten Ausgabe einen Charakter ein, der zwar nicht besonders originell war, aber schnell Fans fand. Der muskelbepackte, waffenstarrende Cyborg aus der Zukunft, der auf seiner Zeitreisemission seine eigene düstere Timeline verhindern sollte, war auf den ersten Blick als Fusion aus Kyle Reese und dem Terminator zu erkennen, der zu dem Zeitpunkt erst einen einzigen Film vorweisen konnte. Cameron hatte sich da gerade erst die ersten Gedanken zu Judgment Day gemacht, aber noch nicht mit dem Drehbuchschreiben begonnen. Ein anderer Einfluss war anscheinend der Charakter Harry Malone, alias Hardcase, der ein Jahr früher in Wolverines Solo-Serie eingeführt worden war. Eine Ausgabe Jahre später ließ die beiden Figuren aufeinanderprallen und sie sehen komplett identisch aus, was auch in der Geschichte selbst kommentiert wird. Liefelds Cyborg bekam jedenfalls den Namen Cable. Und mehr zu der Figur, wenn wir über Deadpool 2 reden. Aber es war seine Ankunft, die den New Mutants In-Universe einen neuen, aggressiveren Spin gab. Und es war Liefeld, der diesen Spin auf unserer Seite der vierten Wand verantwortete. Die Gefahren wurden größer, die Gegner gefährlicher und ein Jahr später verließ Louise Simonson die Serie, damit Liefeld im Alleingang plotten und zeichnen durfte, lediglich bei den Dialogen unterstützt vom Autoren Fabien Nicieza. Das erste Heft ohne Simonson war Ausgabe 98 mit dem Titel The Beginning of the End, Part One. Ja, und hier führten Liefeld und Nicieza dann gleich drei neue Charaktere ein. Als erstes Cables alte Bekannte Domino, oder zumindest eine Shapeshifterin namens Copycat, die sich für Domino ausgab und die bei der Besprechung des Films gleich noch relevant wird. Als zweites den mysteriösen Gideon, einen unsterblichen Mutant aus Spanien, der als große Nummer präsentiert wurde, dann aber nie wirklich Relevanz hatte. Und als drittes einen gewissen Deadpool. Dessen Entstehung war eine Diskussion zwischen Liefeld und seinem Kollegen, dem späteren Spawn-Mastermind Todd McFarlane, vorausgegangen. McFarlane hatte zu dem Zeitpunkt Wellen mit seinen Spider-Man-Comics gemacht und er und Liefeld waren sich uneins, wer von den beiden mehr Arbeit hatte. Liefeld, der immerhin ein ganzes Superhelden-Team zeichnen musste, oder McFarlane, der zwar nur Spider-Man in der Hauptrolle hatte, aber dessen Kostüm war immerhin mit diesem frickeligen Netz überzogen, das er für jedes Panel akribisch hinzufügen musste. Als Reaktion darauf entwarf Liefeld dann Deadpool mit dem Kostüm von Spider-Man, nur ohne dieses Netzmuster da drauf. Und auch noch ohne diesen Zipfel oben an der Maske, der erst von späteren Zeichnern hinzugefügt und zu Deadpools Markenzeichen wurde. Eigene Alleinstellungsmerkmale hatte er hier noch nicht und übrigens auch noch keine sichtbaren Superkräfte. Der Name Deadpool ist sicherlich nur rein zufällig identisch zum Titel des fünften Dirty Harry-Films, der 1988 herauskam, 2 Jahre vor New Mutants 98. Die Figur selbst war einer dieser unzähligen Ninja-Assassinen, die im Fahrwasser von Frank Millers Daredevil, der von Miller inspirierten Teenage Mutant Ninja Turtles, aber auch nach Filmen wie Michael Dudikoffs American Ninja-Reihe entstanden waren. Und wie die war auch Deadpool anfangs noch erstaunlich unlustig. Er greift bei seinem ersten Auftritt Cable an, es kommt zum Kampf, dann wird er von der Frau besiegt, die alle für Domino halten, und dann verschwindet er auch schon wieder. Nach New Mutants 100 wurde die Serie eingestellt und unter dem Titel X-Force neu gestartet. Deadpool bekam dort mehr Auftritte als Gegner des Teams, des Weiteren titschte er durch andere Marvel-Reihen wie Wolverine oder Nomad, außerdem bekam er 2 Miniserien. Und in all dieser Zeit bekam Deadpool immer mehr Persönlichkeit. Er bekam einen Humor wie ein Looney Tunes-Charakter. Seine Sprechblasen, die anfangs noch weiß mit einem roten Rand waren, tauschten erst diesen Rand nach und nach gegen einen gelben Rand aus und dann später wurden die ganzen Sprechblasen gelb. Aber vor allen Dingen nahm Wade sich selbst immer weniger ernst. Nyssa bemerkte außerdem die Ähnlichkeit zu DCs Deathstroke alias Slade Wilson, der in den Comics von Liefelds Idolen Marv Wolfman und George Pérez zu einem der wichtigsten Gegner der Teen Titans geworden war. Und um zu zeigen, dass er diese Parallelen genauso verstand wie wir, gab Fabian Deadpool den bürgerlichen Namen Wade Wilson, also wirklich sehr nah
Das ist ein
dran.
völlig anderer Name. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Mit Liefeld hatte das alles zu diesem Zeitpunkt schon gar nichts mehr zu tun. Der hatte zusammen mit McFarlane und anderen Marvel-Zeichnern den neuen Verlag Image Comics gegründet, wo er sein ebenfalls von den Teen Titans inspiriertes Team Youngblood ins Rennen schickte. Deren Serie war anfangs sehr erfolgreich, wie auch diverse Spin-offs. Weitere Figuren hatten übrigens ebenfalls ganz eindeutige Vorbilder. So war Glory im Grunde Wonder Woman mit weißen Haaren. Und Supreme war Superman mit weißen Haaren. Und Prophet war eine Kreuzung aus Captain America und Cable mit schwarzen Haaren, denn weiße Haare hatte ja schon Cable selbst gehabt. 96 kehrte Liefeld kurz zu Marvel zurück, um je 6 Hefte Captain America und Avengers zu produzieren. Sein erstes Heft vom Captain, geschrieben von Movie-Gilantes Antagonist Jeff Loeb, war das letzte, was Mark Gruenwald las, bevor der sonst eigentlich recht fitte Marvel-Autor und Editor viel zu jung an einem tödlichen Herzinfarkt verstarb. Vielleicht war es ja Zufall.
Oh, komm.
Ich hoffe, es war Zufall.
Kurz darauf bekam Deadpool dann seine erste dauerhafte Comicserie von Autor Joe Kelly, der später unter anderem mit I Kill Giants und Ben 10 bekannt wurde, und von Zeichner Ed McGuinness, der Deadpool dann auch bald diesen Zipfel an der Maske gab. Und auch sonst war Deadpool in dieser Serie dann endlich so geworden, wie ihn Fans heute kennen. Seine Sprechblasen waren und blieben jetzt einfarbig gelb, die vierte Wand galt nur für alle anderen Figuren, und von der relativen Ernsthaftigkeit, die er bei Liefeld mal gehabt hatte, war überhaupt nichts mehr zu spüren. Spätere Autorinnen und Autoren wie Gail Simone, Danielle Way, Cullen Bunn, Gary Duggan oder Brian Posehn fügten allenfalls noch Grace Notes hinzu oder im Fall von Duggan und Posehn eine Tochter namens Ellie. Aber viel Spielraum war mittlerweile nicht mehr möglich, sonst hätten die Fans ähnlich empört reagiert wie 1997, als DC Superman vorübergehend ein anderes Kostüm und Elektrokräfte gab. Eine Lektion, die auch 20th Century Fox lernen musste. Die hatten nach dem Überraschungserfolg des ersten X-Men-Films im Jahr 2000 schnell damit begonnen, die Mutantenlizenz auszuschlachten, wo es nur ging. Ein steter Fluss von neuen Filmen sollte die Gelddruckmaschine am Laufen halten, und dazu mussten sie auch stetig weitere Figuren einführen, Figuren wie Deadpool, der sein Debüt 2009 in X-Men Origins Wolverine gab. Darüber hatte ich mit Dennis in Folge 156 geredet. Und sie ignorierten den geringen Spielraum, wie sehr sie den Charakter auf dem Weg zur Leinwand ändern konnten, ohne die Fans zu erzürnen. Bei weitem.
Ich meine, wir haben alle dieses ganz, ganz schreckliche Bild von diesem ganz, ganz schrecklichen Charakter im Kopf, der nicht sprechen kann.
Ja, genau.
Ich meine, was macht Deadpool denn aus?
Ja.
Deadpool the Merc with the Mouth hatte hier jetzt plötzlich einen zugenähten Mund, konnte teleportieren, hatte Klingen in den Armen, einen durchschlagenden Blick wie Cyclops und ein anderes Kostüm. Das Einzige, was fehlte, waren die Elektrokräfte.
Ich meine nicht, dass der Charakter nicht badass gewesen wäre, es war halt nur nicht Deadpool.
Ja, es war alles andere als. Ja. Und alle haben es gehasst, nicht nur die Fans. Am meisten ausgerechnet sein Schauspieler Ryan Reynolds, der nur für die Rolle unterschrieben hatte, damit er in einem damals schon geplanten Spin-off-Film dann eine Version verkörpern dürfte, die näher an den Comics war. Eigentlich hatte Reynolds schon Jahre zuvor einen Deadpool-Solo-Film drehen wollen, zusammen mit David Goyer, Reynolds Regisseur bei Blade Trinity. Allerdings wollten sie den Film für New Line machen und die hatten die Rechte nicht, sondern eben Fox. Aber immerhin ebnete X-Men Origins den Weg für einen solchen Spin-off-Film bei Fox, mit einem Drehbuch der Zombieland-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick. Regie sollte Tim Miller führen, der zu diesem Zeitpunkt nur Kurzfilme und Effekte für andere Regisseure gemacht hatte. An seinen Terminator Dark Fate war damals noch gar nicht zu denken. Miller fertigte jedenfalls einen computeranimierten Clip an, in dem Deadpool mit der Stimme von Ryan Reynolds quatschte und sich durch eine Actionszene kämpfte. Dieses Footage sollte Fox davon überzeugen, dem Film grünes Licht zu geben und mit dem Dreh zu beginnen. Doch ausgerechnet grünes Licht sorgte dann für das Gegenteil davon. Fox hat Deadpool auf unbestimmte Zeit verschoben, ihn im Grunde ganz gecancelt, weil 2011 Reynolds' anderer Superheldenfilm Green Lantern floppte. Mehr dazu in den Folgen 94 und 95 von Movie Gilantes. Und der Deadpool-Film war im Grunde tot. Bis zwei Dinge passierten. 2013 veröffentlichte Activision das Spiel Deadpool für Windows, Xbox 360 und PS3 mit Nolan North als Stimme von Wade Wilson.
Das macht übrigens wahnsinnig Spaß, das Spiel, das kann ich sehr empfehlen.
Ja, ich hab's auf PS3, ich hab's immer noch nicht gespielt.
Mein Lieblingszitat ist, yeah, you know what else is good to have? Skill.
Ja. Das Game präsentierte die Figur insgesamt genauso humorvoll und abgefahren wie in den Comics. Immerhin stammte das Skript von Daniel Way, der auch schon eben jene Comics verfasst hatte. Das Spiel schlug ein wie eine Bombe, vergrößerte Deadpools Fanbase immens und ließ alle einen Kinofilm fordern. Naja, und das andere, was passierte, war 2014, da wurde dann nämlich Tim Millers CGI-Test-Footage geleakt. Mittlerweile ist wohl klar, von Fox selbst.
Oh, okay.
Naja, und die Fans wurden erst recht euphorisch. Bis Fox gar keine andere Wahl mehr hatte, als zuzustimmen. Mit einem winzigen Budget von 65 Millionen Dollar, das dann 48 Stunden vor Produktionsbeginn kurzfristig noch einmal auf 58 Millionen heruntergekürzt wurde, sodass Reese und Wernick ganze 9 Drehbuchseiten ersatzlos streichen mussten.
Deadpool hat also weniger Budget als Garfield 2.
Ich habe seit letzter Woche schon wieder vergessen, wie viel Budget Garfield 2 hatte.
Richtig.
Ja, dann hatte Deadpool weniger Budget als Garfield
Alter
2.
Schwede.
Danach sieht der Film aber halt nicht aus.
Ja,
das stimmt.
Wir haben uns auch gefragt, wofür Garfield überhaupt das Geld hatte. Also nicht für Qualität.
Ja, also ich vermute halt wirklich, dass 59 Millionen bei Bill Murray gelandet sind.
Das kann sein.
Nicht auszuschließen.
Ja. Fox wollte das Autorenduo daraufhin vom Set fernhalten und weigerte sich, ihnen ein Gehalt für die Drehzeit zu zahlen, woraufhin Reynolds ihnen ein Stipendium aus seinem Privatvermögen zukommen ließ, um sie vor Ort behalten zu können, damit er nicht auf ihren Einfluss verzichten musste. Der Film, veröffentlicht am Valentinstag 2016, übertraf sämtliche Erwartungen und ist bis heute der weltweit erfolgreichste Film, der in den USA ein R-Rating hat. Also deren Gegenstück zu FSK 18. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, fand ihn großartig, wenn auch etwas anstrengend. Aber ich habe auch keinen langen Comic-Run von Deadpool ausgehalten. Der ist wie Lobo so eine Figur, die ich nur in kleinen Dosen ertrage und von der ich dann erstmal eine lange Erholungspause davon brauche. Wie war das bei euch?
Ich habe ihn 2016 auch im Kino gesehen. Ich überlege gerade, ob ich ein Valentinstagsdate hatte im Kino. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war gerade Single.
Was?
Aber ich fand ihn auch großartig.
Ich weiß auch nicht mehr, ob ich ihn an dem Tag im Kino gesehen habe, aber ich weiß, ich fand ihn ziemlich gut. Ich habe ihn im Kino gesehen, aber ich hatte schon ganz vergessen, dass es ein Valentinstagsfilm war.
Das ist ja auch eine Rom-Com.
Ja, yeah, klar, natürlich.
Ich weiß es wieder. Ich hatte mit meiner besten Freundin ein Valentinstags-Date im Kino und wir haben Deadpool geschaut.
Oh, das ist natürlich schön.
Das ist süß.
Ja.
Ja, wir haben die Eindrücke noch einmal aufgefrischt und wenn ihr da draußen das auch tun wollt, habt ihr jetzt die Gelegenheit, diese Folge zu pausieren. Bis gleich.
Bis gleich.
Erfahren.
Und da sind wir wieder.
Hi.
Willkommen zurück.
Ich finde den immer noch gut, wenn auch etwas banal. Nee, banal ist genau das falsche Wort. Er ist sehr by the numbers und wird eigentlich nur von der Ryan Reynolds Show zusammengehalten.
Aber ich finde, das macht er gut.
Das macht
ja,
er gut.
Ja, ich meine, Ryan Reynolds ist halt Deadpool.
Ja, schon irgendwie.
Ich meine, allein was der für Upset alles hat mitgehen lassen.
Echt?
Hast du da eine Auflistung?
Keine vollständige, glaube ich. Aber also auf jeden Fall schon mal das Kostüm.
Mhm.
Er sagte, er hat 10 Jahre drauf gewartet, endlich diesen Film drehen zu dürfen. Sie sollen kommen und es holen, wenn sie es wieder haben wollen.
Sehr gut.
Er hat auf jeden Fall das Plüscheinhorn geklaut, was in einer der Szenen zu sehen ist.
Ja, das und dass ich immer noch für Suicide Squad verantwortlich mache.
Okay.
Und ich hatte noch irgendwas gelesen, aber es ist mir gerade entfallen. Also mindestens 3 Sachen hatte vom Set mitgehen lassen.
Fantastisch.
Ach, die Schwerter, aber das war ein anderes Filmset, wo er die hat mitgehen lassen.
Also, gehen wir vielleicht einfach mal der Reihe nach durch. Das 20th Century Fox Logo kommt noch ohne Spielereien aus. Nicht mal das X bleibt länger im Bild als der Rest, wie bei den ersten X-Men-Filmen des Studios. Der Vorspann hingegen ist eine einzige Spielerei. In Ultrazeitlupe, wenn nicht sogar Bullet Time, fährt die Kamera durch die Szenerie und fängt das Chaos ein. Ein Mann mit weit aufgerissenem Mund, ein To-Go-Kaffeebecher mit der Aufschrift Rob L. für Rob Liefeld und die Credits blenden ein Some Douchebags Film Starring God's Perfect Idiot. Und ein People Magazine Cover kürt eben jenen Perfect Idiot Ryan Reynolds zum Sexiest Man Alive.
Ist übrigens die echte Ausgabe vom People Magazine, die ihn damals zum Sexiest Man Alive gekürt hatte.
Ach so.
Ah.
Cool.
Es ist ein echtes Magazin.
Ich frage mich, ob auch das eine Magazin, was später über Jackman noch eingeblendet wird, auch existiert.
Ja, das war auch die echte Ausgabe, die damals Hugh Jackman zum Sexiest Man Alive gekürt hat. Der Vorspann war eigentlich auch nur als Platzhalter gedacht. Also der sollte gar nicht so in den Film. Sie fanden ihn dann aber so lustig, dass sie es einfach so gelassen haben.
Finde ich aber gut.
Ja, kann man machen.
Ein echter Vorspann wäre auch langweilig gewesen.
Ja.
Ja, und es hat den Vorteil, dass sie sich nicht an die Zunftregeln für Abspänner halten müssen, wenn sie den Namen nicht nennen.
Ah. Ja. Ja, stimmt. Da gab es ja irgendwie dieses Problem mit Empire Strikes Back oder sowas. Ja, egal, das führt jetzt zu weit. Ich habe das irgendwie in der Folge damals mit Oscar besprochen. Wir hören jedenfalls Angel of the Morning von Juice Newton. Und dieses, ja, im Endeffekt zuckersüße Lied ist halt ein ganz extremer Kontrast zur Brutalität dieser Szene. Weitere Credits lauten A Hot Chick, das steht für Marina Baccarin aus Firefly und Gotham, und A British Villain, damit ist Ed Skrein aus Game of Thrones gemeint. Ein offenes Portemonnaie enthält die Trading Card eines grün gekleideten Superhelden, der bestimmt nur zufällig an Green Lantern erinnert.
Das ist ein Foto von Ryan Reynolds als Green Lantern in dem Originalkostüm. Das ist kein
Ja.
Zufall.
Ah, ich dachte, das wäre nur sehr ähnlich. Ich habe es nicht erkannt, weil es nicht
Oh nein, 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 nein.
CGI-überarbeitet ist. Ja,
Nope.
verstehe. Super. Die Credits gehen weiter. The Comic Relief, das ist der mittlerweile völlig zu Recht gecancelte TJ Miller. Ich hatte das schon etwas ausführlicher in der Folge zum Emoji-Movie geschildert, aber es gibt eine glaubwürdige Anschuldigung wegen sexualisierter Gewalt aus seiner College-Zeit. 2016 hat er außerdem mal einen Uber-Fahrer verprügelt, weil der sich als Trump-Fan herausstellte, ein Impuls, den ich nachvollziehen kann, den ich aber trotzdem nicht gutheißen darf. Und 2018 kam dann noch eine völlig andere Geschichte hinzu. Da hat er nämlich eine falsche Bombenwarnung beim Polizeinotruf gemacht. Angeblich hätte eine Mitreisende in dem Zug, in dem er saß, einen Sprengsatz in der Handtasche, was nicht stimmte. Er saß auch in einem völlig anderen Zug, als er angegeben hatte. Und auch in diesem zweiten Zug war nichts.
Was für Drogen war der?
Haha, was für ein lustiger Witz.
Angeblich hatte er eine Hirnverletzung. Aber, nun ja, es war dann das Ende seiner Karriere. Noch ein Credit, A Moody Teen, Newcomerin Brianna Hildebrandt. Die Kamerafahrt bleibt kurz an Deadpools Schritt hängen, er ist offenbar Rechtsträger.
Was hast du mit reingenommen?
A CGI-Character ist natürlich Colossus, den wir im gesamten Film nicht in menschlicher Form, sondern ausschließlich als laufenden Metallkoloss zu sehen bekommen. Dessen Bewegungen stammen vom kanadischen Stuntman André Tricoteux, die Stimme von Stefan oder Stefan Kapicic. A gratuitous Cameo wird wohl Stan Lee sein. Vielleicht ist damit aber auch Rob Liefeld gemeint. Aber gratuitous ist das so oder so nicht. Ach so, und produced by Assets, written by the real heroes here, directed by an overpaid tool. Die Kamera fährt immer weiter aus dem Geschehen und offenbart eine Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad mit Deadpool mittendrin, der wild um sich ballert. Eine, ich sag mal, Kinderzeichnung zeigt Deadpool, wie er einem Ninja mit einem Schwert den Kopf abhackt.
Die haben so ein bisschen Nimona-Vibes, diese Zeichnungen.
Oh ja, das stimmt. Gut beobachtet. Dann sitzt er auf dem Rücksitz eines Taxis und langweilt sich. Am Steuer sitzt Dopinder, gespielt von Karan Soni. Mittlerweile auch bekannt als Stimme von Parvita Prabhakar in Across the Spider-Verse. Deadpool und Dopinder freuen sich an. Deadpool zieht seine Maske ab und entblößt ein Gesicht voller Brandnarben und er erklärt, warum er sich gerade an jemandem rächen will. Und zwar an Ajax, gespielt von Ed Skrein. Ajax ist eine Schöpfung von Joe Kelly und Zeichner Walter McDaniel. Er heißt auch Francis, Abyssman oder A-Man.
So, man.
Dopinder ist übrigens laut Ryan Reynolds nach einem echt coolen Typen benannt, den er in der Grundschule kannte und der dann durch einen Blitzeinschlag ums Leben gekommen ist.
Oh.
Die Figur soll hier eine Hommage sein an diesen Grundschulbekannten.
Krass.
Grundgütiger.
Also ich weiß nicht, wie alt die Person dann war, als sie tatsächlich gestorben war. Ich hoffe nicht mehr mit der Grundschule, aber
Ja.
ja.
Schöne Hommage.
Ja.
Der Charakter ist cool.
Ja. Deadpool steigt aus, setzt sich auf das Geländer einer Brücke und fertigt die Kinderzeichnung aus dem Vorspann an. Er wartet auf Ajax, der in einem Auto sitzen soll, das sich der Brücke nähert. Dann springt er auf das Auto herab und lässt die Szene immer weiter eskalieren, bis sie an dem Punkt angekommen ist, den wir im Vorspann bereits in Zeitlupe gesehen hatten. Dann geht die Szene weiter.
Ein Grund dafür, dass das hier nicht ganz chronologisch erzählt wird, weil sie gerne mehr Action-Szenen haben wollten, aber das Budget nicht hatten. Das heißt, sie haben hier quasi einfach dieselbe Action-Szene länger gestreckt und auf zwei Sachen aufgeteilt.
Brillant.
Echt gut gemacht, ja.
Ja, eine Nachrichtensendung berichtet über den, nennen wir es mal Unfall. Colossus sieht sich das im Xavier-Institut an, das so gestaltet ist wie in den bisherigen X-Men-Filmen. Er ruft Negasonic Teenage Warhead dazu, damit sie zu Deadpool reisen und ihn konfrontieren können. Negasonic, gespielt von Hildebrandt, hat mit ihrem Gegenstück aus den Comics im Grunde nur den Namen gemein. Comic, Negasonic Teenage Warhead, benannt nach dem Song von Monster Magnet, war eine Telepathin, die beim Angriff der Sentinels auf Genosha starb, der kürzlich in Episode 5 der Cartoonserie X-Men 97 adaptiert worden ist. Ihre Kleidung war nochmal deutlich gothlastiger als im Film und eine X-Men oder New Mutants Uniform wie im Film hatte sie nie getragen und auch nicht drunter getragen. Wobei die Figur mittlerweile von den Toten auferstanden ist und optisch an die Darstellung im Film angeglichen wurde, ich glaube, sie hat mittlerweile auch diese Human Torch-Kräfte wie im Film. Deadpool schnetzelt sich in der Zwischenzeit weiter durch die Männer von Ajax. Den letzten von ihnen ersticht er mit zwei Katana gleichzeitig. Bloß Ajax selbst ist nicht zu finden. Deadpool durchbricht die vierte Wand und beginnt einen Flashback 2 Jahre zurück. Wade noch vor seiner Verunstaltung. Er hat von einer fremden Wohnung aus eine Pizza bestellt. Er ist hier auf einer Mission und die Zielperson ist der Pizzabote. Wade schüchtert ihn ein im Auftrag einer Teenagerin namens Megan. Als die ihn ihren Helden nennt, sträubt er sich gegen die Bezeichnung. Er ist alles, aber kein Held. Er ist nur ein Drecksack, der bezahlt wird, um noch größeren Drecksäcken weh zu tun. Dann betritt er St. Margaret's School.
Die Szene mit dem Pizzalieferanten stammt so ziemlich 1:1 aus Ausgabe 10 von den Deadpool Comics in 2008.
Cool. Ich habe das nicht gelesen, aber finde ich gut. Ich fand die Szene total lustig.
Die ist super.
Die Serie von 2008 habe ich auch nicht gelesen.
Ich auch nicht. Ich habe diesen Fact nur im Internet gefunden.
Ah.
Der Unterschied ist laut dem darin, dass im Film Wade noch nicht Deadpool ist, im Comic aber da schon.
Ah, okay. Logisch, das ergibt Sinn. Ja. Ja, 2008.
Ja.
Ja. Er betritt St. Margaret's School for Wayward Girls. Nichts anderes als eine Kneipe und das Hauptquartier von Söldnern. Anspielung auf das Savior-Institut bestimmt nicht.
Hat auch nur ganz zufällig so ein ähnliches Schild.
Ja, es ist ganz zufällig. Zu den Gästen hier... Zu den Gästen hier gehört Rob Liefeld. Aber für den ist Deadpool nicht hier, sondern für Weasel, gespielt von Miller. Weasel, bürgerlicher Name Jack Hammer, war in den Comics eine Zeit lang Verbündeter von Deadpool, eine Zeit lang ein Gegner von ihm und Spider-Man namens Patient Zero. Ist auch alles nicht wichtig, hier ist er einfach nur der Barkeeper. Und er hat gegen Wade gewettet im Deadpool, einer kneipenweiten Aktion, bei der Geld darauf gesetzt wird, wer von ihnen als erstes stirbt. Es hatte hier eigentlich auch noch einen Running Gag gegeben, in dem auch auf das Ableben von Amy Winehouse gewettet werden konnte, die dann immer wieder im Laufe des Films auftaucht, beinahe stirbt, aber dann doch nicht. Und am Ende stirbt sie dann doch an irgendeinem Unfall und Deadpool guckt in die Kamera und sagt, ha, ich hätte gedacht, das wäre eine Überdosis gewesen. Das war wohlgemerkt in der ersten Drehbuchfassung.
Blöderweise ist Amy Winehouse allerdings in der Zwischenzeit wirklich an der Überdosis gestorben.
Ja. Yep.
Nee, aber an Alkohol, nicht an Drogen. Also, ja, Erbsenzählerei.
Das hat allerdings halt dazu geführt, dass dieser Witz nicht mehr so richtig pietätvoll war und deswegen gestrichen
das
wurde.
Das war er nie gewesen. Selbst als sie noch lebte. Also pietätvoll war der nicht. Nun gut. In der Kneipe freundet sich Wade mit Vanessa Carlyle an, in den Comics auch bekannt als Copycat. Das war genau der Charakter, der sich in New Mutants 98 als Domino ausgegeben hatte. Im Film hat sie allerdings keine Gestaltwandlerkräfte, da haben sie und Wade bloß jede Menge sehr abwechslungsreichen, sehr heißen Sex, in der Regel irgendwelchen Feiertagen zugeordnet.
Ryan Reynolds hat über diese Sexmontagen da gesagt, dass sie dafür die meiste Drehzeit verwendet haben.
Kann ich nachvollziehen bei der Frau. Also, ja.
Ich sag mal, Reynolds selber ist ja jetzt auch nicht unheiß.
Es ging wohl eher um Choreografien und Licht und Tonalitäten.
Ja, ja, bestimmt.
Aber, ja.
Oh nein, diese Szene müssen wir leider nochmal drehen.
Wir müssen leider nochmal rumknutschen.
Ja. Gib mal eine halbe Stunde.
Vergessen,
ich
Aufnahme
wieder
zu drücken.
Aber ich mag dieses Stilmittel dieser Feiertage. Denn diese über das ganze Jahr verstreuten Daten zeigen uns sehr gut, wie viel Zeit in der Montage vergeht. Und ihr Haarwachstum unterstreicht den Effekt. Dann macht Wade ihr einen Antrag mit einem Plastikring mit Lutscher-Edelstein. Wie in der letzten Folge erwähnt, gehen Anträge in Filmen ja nie ohne Ring. Dann fällt er aus dem Stand in Ohnmacht. Krebs. In fortgeschrittenem Stadium. Eine Heilmöglichkeit gibt es nicht, aber die Ärztin schließt nicht aus, dass noch eine gefunden wird. Er soll jetzt bloß nichts Unüberlegtes tun. Der Film springt zurück in die Gegenwart, wo Deadpool etwas Unüberlegtes tut und die Verfolgung von Ajax aufnimmt, ihn vermöbelt, ihm den Motorradhelm vom Kopf kickt und ihn mit einem Katana an der Brücke festrammt. Dann nimmt er die Maske ab, damit Ajax ihn erkennt. I got bitten by a radioactive Sharpei.
Nochmal dieselbe Actionszene, weil sie kein Geld für eine neue hatten.
Ja. Aber das mit dem Sharpei ist auch eine Anspielung auf die Comics. Da ist nämlich Deadpools verunstaltetes Gesicht irgendwann bezeichnet worden als eine Kreuzung aus einem Sharpei und Ryan Reynolds.
Was ist Sharpei?
Das ist so gut.
So ein verknitterter Hund.
Hässliche Hunde. Er sagt irgendwann in der Szene. Er sagt irgendwann in der Szene auch was von The City That Rhymes with Fun. Mhm. Das ist der inoffizielle Slogan von Regina Saskatchewan.
Regina,
mein Fehler. Jedenfalls Ryan Reynolds ist in Schwierigkeiten geraten in Regina.
Ja, weil sonst reimt es sich nicht.
Oh, wow, okay.
Rhymes with fun.
Ich dachte, es geht um das Saskatchewan. Mein Fehler.
Ah.
Okay.
Magst du nochmal reinkommen?
Regina. Regina Saskatchewan ist Ryan Reynolds mit 25 Jahren in Schwierigkeiten geraten, weil er ein Schild überklebt hat. Auf dem stand Welcome to Regina that rhymes with fun. Es ist ziemlich genau derselbe Joke wie hier im Film.
Brilliant.
Wie gesagt, Ryan Reynolds ist einfach Deadpool.
Ja, ja. Nur, dass Deadpool nicht bei Sabrina the Teenage Witch mitgespielt hatte. Ich habe mal irgendwann ein Foto davon gefunden, wie er sieht aus wie 12. Er war natürlich älter, er war wahrscheinlich 18. Und naja, drollig. Vor allen Dingen die Boyband-Frisur. Ich muss das jetzt mal raussuchen. Ryan Reynolds, Sabrina, Teenage Witch und Images und...
Oh, wie süß! Oh, das sieht aus wie die Backstreet Boys.
Ich sag ja, Boyband-Frisur. Ja.
Oh.
Ja, es ist nicht genug.
Oh.
Echt süß, ey. Sieht aus wie eine Karte.
Ist das niedlich?
Ja. Er will Ajax gerade umbringen, als Colossus dazwischen kommt und Deadpool von ihm wegzieht. Die Rückblende zu seiner Zeit mit Vanessa geht weiter. Auch wenn er das nicht will. Er will nicht, dass sie ihn vom Krebs zerfressen und am Ende sieht. Weil sie ihn so in Erinnerung behalten soll, wie es noch ist. Er will sie sogar verlassen, um ihr das alles zu ersparen, aber sie weigert sich, das hinzunehmen. Zurück in der Bar beratschlagt sich Wade mit Weasel, was er als nächstes machen soll. Weasel sagt, er solle es positiv sehen. Immerhin gewinnt er jetzt den Deadpool. Jet Reese hat eines dieser Gesichter, das man schon mal in irgendeinem Film oder irgendeiner Serie gesehen hat und der überall auftaucht, woraufhin man ihn sofort wieder vergisst, ohne ihn bei IMDb nachzuschlagen. Ich nehme euch das jetzt ab, er war eines der Aliens in Galaxy Quest. Und der spielt jetzt hier in der Bar jemanden ohne Namen, der Wade für ein geheimes Projekt rekrutieren will, das ihn zu einem Superhelden machen soll.
Warum, er heißt doch Mr. Smith.
So nennt Deadpool ihn, aber ja, in den Credits ist er irgendwie, wie war's? Recruiter oder irgendwie sowas? Recruiter.
Dann müsste das mit lustiger.
Ja. Wade hat kein Interesse. Aber er sieht es als den einzigen Weg, Vanessa davor zu bewahren, ihm beim Dahinsiechen machtlos zusehen zu müssen. Zurück in der Gegenwart beschwert er sich über Colossus Eingreifen und zickt Negasonic Teenage Warhead an, deren Namen er mag. Und er sagt, sie sollen ihn in Ruhe lassen, es wird schon niemand verletzt. Im selben Moment fällt einer von Ajax-Männern von einem Highway-Schild mit der Aufschrift Nisiesa Street.
Das war schon so, als wir hier eingezogen
war schon da,
sind.
als ich kam.
Wer war schon da? Ach so, das sagt er. Ja, genau. Deadpool plappert weiter und bekommt überhaupt nicht mit, dass sich Ajax befreit und mit dem Motorrad wegfährt. Deadpool bricht sich beide Hände und Beine beim Versuch, sich am unverwundbaren Kolossus abzureagieren, und Negasonic lacht. Kolossus fesselt Deadpool mit Handschellen an sich selbst und sagt, er bringt ihn zum Professor. Deadpool fragt, McAvoy oder Stuart?
Aber so eine gute Line.
Ja, total. Dann trennt sich Deadpool die eigene Hand ab, um aus der Handschelle zu entkommen, und entkommt auf einen fahrenden Müllwagen. Die Hand, die noch in der Handschelle drinsteckt, zeigt Colossus immer noch den Mittelfinger.
In der Szene sagt Deadpool, Are you there, God? It's me, Margaret. Und das ist der Titel eines Coming-of-Age-Romans von Judy Blume. Da geht's um ein Mädchen im Teenageralter, das zum ersten Mal seine Periode bekommt.
Ja.
Ja, und das wird hier halt eben aufgegriffen wegen des ganzen spritzenden Bluts.
Oh, und dann The Money Shot. You.
Ich glaube, der Film ist vor kurzem auch verfilmt worden. Und in der Hauptrolle des Mädchens ist die Tochter von Ant-Man aus den ersten beiden Ant-Man-Filmen.
Ah.
Bevor sie dann ja neu gecastet haben. Einmal für Endgame und einmal für Quantumania.
Okay. Trotzdem eklig.
Zurück in der Rückblende bittet er darum, seinen Superheldenanzug nicht grün oder computeranimiert zu machen. Höhö. Und man fährt ihn durch einen wirklich dreckigen Komplex. Eine andere Mutantin, an der experimentiert wird, sieht aus wie Marrow von den Morlocks. Da wird er festgeschnallt von Angel Dust, Ajax rechter Hand. Auch sie war in den Comics eine der Morlocks, im Film ist sie vor allem eine Kombination aus mehreren Charakteren im ersten Drehbuchentwurf, nämlich Garrison Kane, Wire mit einem coolen Y und Sluggo. Nur eine Figur aus ihnen zu machen, war besser für das schmale Budget der Produktion. Sie wird gespielt von Gina Carano, einst eine MMA-Kämpferin, dann eine kurze Zeit lang eine Schauspielerin, unter anderem hier und in The Mandalorian, bevor sie immer weiter nach rechts abdriftete, Covid leugnete, den Holocaust verharmloste und ihre komplette Karriere im Klo herunterspülte.
Wow.
Jetzt muss sie mit Ben Shapiro arbeiten und sie tut mir nicht besonders leid.
Ja, schade.
Krass.
Wade ist hier, damit er Kräfte wie ein Mutant bekommen kann, damit er zum Supersklaven wird, denn das ist der eigentliche Plan. Muhahaha.
Ja, das ergibt Sinn.
Auch an Ajax und Angel war hier experimentiert worden. Sie ist seitdem super stark, während er keine Schmerz mehr spürt. Tatsächlich spürt er überhaupt gar nichts mehr und schon gar kein Mitleid. Der Film enthüllt, glaube ich, nicht, wer an den beiden experimentiert hatte. Das waren sie ja nicht selbst. Aber sie leiten jetzt alles und wer immer vorher die Experimente gemacht hatte, ist nicht mehr im Bild. In den Comics war das alles Teil des Supersoldaten-Projektes, das dann später in Weapon Plus umbenannt wurde. Also Captain America war Weapon One und Wolverine war Weapon Römisch 10, also Weapon X.
Ah.
Und Deadpool war halt auch Teil von diesem ganzen
Projekt.
Unterfangen. Ja, genau. Von einem anderen Versuchskaninchen erfährt Wade, dass Ajax wahrer Name Francis ist, weswegen er ihn für den Rest des Films und auch schon in allen später spielenden Szenen bisher im Film ausschließlich so genannt hat.
Moment, aber er erfährt das nicht von dem Versuchskaninchen, sondern von dem Tag in seinem Mantel. Dieses Reinigungstag.
Aber ich dachte, der weist ihn auf dieses Tag hin. Oder habe ich die Szene falsch in Erinnerung? Kann auch sein.
Ich glaube ja, weil der andere ist überrascht über den Namen Francis.
Okay. Überhaupt plappert Wade jetzt immer weiter. Auch als er in eine Glasröhre gesteckt wird, aus der jegliche Luft herausgezogen wird. Das Vakuum lässt seine Haut verschrumpeln, was ihm diesen Brandnarben-Look gibt. Allerdings gibt es ihm auch Selbstheilungskräfte wie Wolverine, die den Krebs in seinem Körper bereits vernichten. Er ist geheilt. Die Haut kann sein Selbstheilungsfaktor allerdings nie heilen. Und das ist etwas merkwürdig, weil was genau stellt denn dieser Selbstheilungsfaktor wieder her? Ist es der Zustand nach der Behandlung?
Scheint so.
Weswegen er die Narben nicht heilen kann? Aber dann müsste ja eigentlich der Tumor noch da sein. Oder, weil es ist irgendwie, Irgendwie geht's nicht
ja,
was
ist
auf.
Ja auch nicht so wichtig. Dieser Superheldenfilm ist überhaupt nicht naturwissenschaftlich logisch.
Manche geben sich halt wirklich Mühe, damit man das nicht merkt.
Okay. Ich mag aber die Anspielung danach, dass Ajax irgendwann vorschlägt, ihm den Mund zuzunähen, wenn er nicht die Klappe hält. Und Deadpool sagt, oh, das würde ich nicht machen.
Ja.
Ja. Dann macht Francis den Fehler, Wade unbeaufsichtigt zurückzulassen. Woraufhin der mit einem Streichholz von Angel und der Sauerstoffversorgung in seinem Aufwachraum eine kleine Explosion verursacht. Als Francis dort wieder ankommt, ist Wade bereits frei. Die beiden prügeln sich in den Flammen und Francis behauptet, er sei der Einzige, der Wades unversehrte Haut wiederherstellen könnte. Dann rammt er Wade eine Stange durch den Torso, mit der er ihn am Boden festspießt. Unbekannte Zeit später gräbt sich Wade aus der Asche des verbrannten Gebäudes heraus. Seine Kräfte haben die Verletzung durch die Stange geheilt und die Brandwunden beim weiteren Feuer. Und die Staublunge vermutlich auch. Aus der Ferne beobachtet er Vanessa. Dann stalkt er sie einen halben Häuserblock lang, zieht aber zu viele beunruhigte Blicke von unhöflichen Passanten auf sich. Und er lässt sie gehen. So soll sie ihn nicht sehen. Weasel zeigt er sein Gesicht. Und der sagt, Wade sähe jetzt aus wie eine Avocado, die Sex hatte mit einer älteren, hässlicheren Avocado. Oder wie Freddy Krueger, der Sex mit einer topografischen Karte von Utah hatte. So könne er Horrorfilme drehen. Oder er trägt ab jetzt einfach immer eine sehr dicke Maske.
Sorry, ich fand die Szene so witzig.
Ich mochte die auch.
Ja.
Ja.
Einen Namen könnte er sich dann auch zulegen, nur schlecht, dass er jetzt nicht mehr den Deadpool gewinnen kann, jetzt wo er doch nicht tot ist. Und Wade inspiriert das. So könnte er sich nennen. Captain Deadpool.
Nein, nein.
Oder auch nur Just Deadpool.
Ja, sie einigen sich dann auf Deadpool. Dann stoßen sie an und dann bastelt sich Wade im Hinterzimmer der Bar ein weißes Kostüm, das nach seinem ersten Einsatz sofort überall rote Flecken hat. In der nächsten öffentlichen Wäscherei lernt er Blind Al kennen, eine weitere Figur von Joe Kelly, und sie hat einen Tipp für ihn, wie er die Blutflecken rauskriegt. Sein nächstes Kostüm wird dann gleich ganz rot und im Laufe der nächsten Zeit nähert es sich dann immer näher an seinen endgültigen Look an. Und die ganze Zeit sucht er Francis. Dazu prügelt und tötet er sich durch unzählige Handlangerhorden. Irgendwann landet er wieder bei dem Rekrutierungsspezialisten. Wade nennt ihn Jared und dann Mr. Smith und dann geht das Gemetzel weiter. Diesmal müssen Jareds Bodyguards dran glauben und dann Jareds Finger. Am nächsten Morgen ruft er sich ein Taxi, es ist das von Dopinder und wir sind wieder in der Gegenwart angekommen. Der Müllwagen setzt ihn zu Hause ab, er wohnt jetzt bei Blind Al. Wie in den Comics? Da war so ein bisschen ein Mysterium darum gemacht worden, wo sie eigentlich herkommt, was ihre Origin ist, seit wann sie blind ist. Es war mal angedacht gewesen, sie zur Golden Age Black Widow zu machen.
Oh.
Ist dann aber nicht passiert. Und es gab dann nur irgendwann ein Aufeinandertreffen mit Captain America. Und er erkennt sie wieder, weil er ihr früher mal eine Medaille geschenkt hat. Und sie hat diese Medaille noch und hinten steht auch noch drauf, alles Liebe Steve und so.
Oh.
Mhm.
Süß.
In den Comics war sie weiß und sah aus wie Tante May. Hier wird sie gespielt von Leslie Uggams aus Roots. Francis und Angel machen mit den Experimenten weiter, während Deadpools Hand nachwächst. Ganz langsam und nicht aus dem Nichts in voller Größe. Stattdessen hat er jetzt vorübergehend ein Babyhändchen, das nicht ganz zum Rest des Arms passt.
Das ist so creepy.
Mhm. Francis taucht in der Bar auf. Weasel erkennt ihn natürlich nicht, aber dann sagt er, dass er Wade Wilson sucht. Den Mann auf dem Foto hinter Weasel, auf dem er zusammen mit Vanessa zu sehen ist. Und Angel bedroht Weasel noch kurz, aber das ist gar nicht mehr nötig.
Ich finde total interessant, dass Angel sagt, sie kennt diese Frau von irgendwoher. Und danach sieht man hier Deadpool und Weasel in diese Bar gehen.
Ja, ein Stripclub.
In einen Stripclub, genau. Wo ich mir dachte, kennt sie sie daher?
Vielleicht ist das die Anspielung.
Ja, oder?
Ja, eine andere Erklärung hätte ich nicht.
Ja, ich meine, laut Ryan Reynolds ist Deadpool ja auch definitiv pansexuell. Also,
ja.
Warum sollte das der einzige Charakter in diesem Film sein?
Ja.
Sowas von. Ist er ja in den Büchern auch.
Und das Lustige ist, gerade erst vor kurzem hat Fabien Nissier das auch nochmal gesagt. Und du kennst doch dieses Aliens-Meme von diesem Typen vom History Channel, Sokolos oder wie der heißt, ich bin mir nicht ganz sicher. Und der hat dann Nissier geantwortet: Du weißt doch überhaupt nichts über Deadpool, wenn du sowas sagst. Fabien Nissier, der Erfinder von Deadpool zusammen mit Liefeld.
Nice.
Es war sehr lustig. Wer hätte gedacht, dass der Typ von allem anderen genauso wenig Ahnung hat wie von Archäologie und Geschichte? Weasel ruft Wade an und sie gehen jetzt in den Stripclub, wo übrigens Stan Lee die Show moderiert.
Der übrigens nicht anwesend war, scheinbar, sondern in einem Studio-Office saß und dann eingefügt wurde. Irgendwie. Worüber er sich scherzhaft beschwert hat, weil er wäre gerne dort gewesen. Ach, Stan.
Und Vanessa arbeitet hier als Kellnerin. Deadpool tritt auf sie zu, als sie sich zu ihm umdreht, tritt er sich weg. Vor dem Spiegel über dem Waschbecken der Herrentoilette ärgert er sich darüber, dass er nicht den Mumm hatte, sie anzusprechen. Und in genau diesem Moment wird Vanessa in die Gasse hinter dem Club gerufen, wo Francis und Angel auf sie warten. Weasel hat das nicht mitbekommen, er sagt Deadpool nur Go get her, Tiger, womit er natürlich Mary Jane Watson aus den Comics zitiert. Und Wade ist zu spät. Und er bekommt einen Tobsuchtsanfall, bei dem Christian Bale darum bitten würde, nicht so zu übertreiben.
Das gerechtfertigt.
Ja, schon. Dann schickt ihm Francis aber auch schon eine Nachricht, wo sie sich treffen sollen. Deadpool packt jede Menge Pistolen ein, außerdem ein weiteres People Magazine, diesmal, wie gesagt, mit Hugh Jackman als Sexiest Man Alive. Treffpunkt ist ein Schrottplatz mit einem abgestürzten Vehikel, das verdächtig nach einem Helicarrier aus Captain America Winter Soldier aussieht. Auch wenn Fox dafür natürlich nicht die Rechte hat und es darum nicht allzu offensichtlich aussehen lassen darf.
Ich glaube, die hatten irgendwann eine Challenge, wie weit sie die Sachen der jeweils anderen in ihren eigenen Filmen unterbringen können, ohne verklagt zu werden.
Ja,
Ich
es
glaube
gab ja auch irgendwie einen Deal zwischen Fox und Marvel. Ich überlege gerade nochmal, was Marvel dafür bekommen hatte. Möglicherweise durften sie in Captain Marvel die Skrulls benutzen, die ja eigentlich bei den Fantastic Four das erste Mal aufgetreten waren und die darum mit bei Fox in der Lizenz waren. Jedenfalls hatte Fox sich auf den Deal eingelassen, wenn sie dafür die Kräfte von Negasonic Teenage Warhead ändern dürfen. Was halt eigentlich nicht von diesem Lizenzdeal abgedeckt war. Sonst könntest du ja sagen, okay, ich zahle jetzt Warner für die Superman-Lizenz und dann drehe ich einen Film, in dem Superman mit dem Namen ein Werwolf ist, der Kinderheime anzündet oder sowas. Und dann würde aber Warner sagen, hey, ihr habt jetzt den Ruf der Figur geschadet und deswegen.
Ach, das Spin-off gibt's doch garantiert.
Ja. Und Fox durfte halt eben hier die Kräfte ändern, weil Marvel im Gegenzug was anderes bekommen hatte. Ich habe jetzt leider vergessen, was es war. Ich glaube, es waren die Skrulls. Auf dem Weg zum Helicarrier rekrutiert Deadpool dann noch Verstärkung. Immerhin war es Colossus und Negasonic zu verdanken, dass Francis entkommen ist und Vanessa überhaupt entführen konnte. Und im Taxi von Dopinda fahren sie zum Helicarrier.
Wobei Deadpool noch zu den beiden sagt, wisst ihr, es ist schon komisch, dass ich immer nur euch beide hier sehe. Es ist fast so, als könnte sich das Studio nicht mehr X-Men leisten, was ja absolut der Wahrheit entsprochen hat.
Ja.
Absolut. Und ich finde schön, dass es im nächsten Film nochmal ein Callback dazu gibt. Wo er halt wieder am Xavier-Institut auftaucht und sagt, ah ja, ich sehe ja schon wieder nur euch beide, für mehr hat's nicht gereicht. Und dann geht er aus dem Bild, die Kamera fährt ein Stück zur Seite und du siehst halt wirklich den kompletten Cast von X-Men Apocalypse da stehen.
Die mal eben noch kurz die Tür zumachen, weil es stört.
Ja. Das ist halt echt herrlich. Und das ist halt wieder so ein Setup-Payoff über zwei Filme hinweg. Sowas mag ich ja sowieso.
Freue mich auf den dritten.
Zu DMX laufen jetzt Deadpool, Colossus und Negasonic Teenage Warhead in Zeitlupe die letzten paar Meter, als Negasonic auffällt, dass Deadpool die Tasche mit den Waffen im Taxi vergessen hat, ein Zugeständnis an die 8 Millionen aus dem Budget gestrichenen Dollar unmittelbar vor Drehbeginn. Angel macht eine Dreipunktlandung, die Deadpool nur als Superhero Landing ankündigt, und dann schlägt sie Colossus über den halben Schrottplatz.
Eine Eichhörnchenlandung.
Eichhörnchenlandung, das habe ich ja noch nie gehört.
Aber habt ihr schon mal Eichhörnchen gesehen, wie sie landen? Die machen alle eine Superhero-Landing.
Das ist ja süß.
Ich habe einmal ein Bild davon gesehen, aber lustigerweise sah es da nicht so aus, als wäre er gerade gelandet, sondern als wollte er gerade abheben. So Superman-mäßig so. Wusch.
Ah, okay. Nee, googelt mal bei Gelegenheit Eichhörnchen Superhero Landing, ihr werdet nicht enttäuscht sein.
Das Bild meine ich. Ja. Das sieht ja wirklich so aus, als wollte er jetzt gleich abheben.
Okay, es geht gleich in Rabbit Hole. Und da ist, mach mal weg. Ja, Eichhörnchen sind süß.
Dann schlägt sie Kolossus über den halben Schrottplatz, was den aber nicht groß juckt, sodass die beiden jetzt noch eine ganze Weile weiter aufeinander herumkloppen. Während Francis Söldner auf Deadpool und Negasonic schießen. Deadpool kämpft sich durch die nicht enden wollenden, identisch aussehenden Gegnermassen wie in seinem eigenen Videospiel. Während Negasonic jetzt ihre Flammenkräfte nutzt. Dann trifft Wade auf Bob, einen Hydra-Agenten aus den Comics. Wobei Fox auch an dem nicht die Rechte hat, weswegen Deadpool ihn einfach nur Bob nennt und ihn nicht als Hydra-Agenten identifiziert. Wade und Bob kennen sich, aber das hilft Bob jetzt auch nicht. Und aus den ganzen toten oder zumindest bewusstlosen, aber seien wir ehrlich, vermutlich toten Söldnerkörpern, bildet Wade jetzt den Schriftzug Francis, um Francis zu ärgern.
Ich glaube, Bob tötet er nicht, den haut er ja extra ins Gesicht.
Ja, immerhin.
Gina Carano hatte übrigens während dieser gesamten Kampfszene auf dem Schrottplatz nicht wahnsinnig viel Angst vor ihren Stunts, weil sie Angst vor etwas ganz anderem hatte. Spinnen.
Oh.
Die hat furchtbare Angst vor Spinnen und so Schrottplätze sind halt nun mal prädestiniert dafür, dass die Viecher da irgendwo rumkrabbeln. Das heißt, also gerade in diesen Szenen, wo sie im Schrott landet, war sie so, sie hatte keine Sorgen, sich zu verletzen. Sie hatte einfach nur Sorgen, dass da Spinnen sein könnten.
Oh, die Arme.
Eine Spinnerin, die Angst vor Spinnen hat, das
Ja,
ist
ist
auch
schon
irgendwie
passend.
absurd. Francis hat Vanessa jetzt in demselben Glastank, in dem Wade seine Kräfte bekommen hatte, und er beginnt jetzt, ihr die Luft abzusaugen, ohne ihr das Serum zu geben, das ihr Mutantenkräfte geben würde. Macht aber nichts, Wade hat im Kampf gegen Francis die Gelegenheit, sein Schwert zu werfen und damit nicht nur ein Loch ins Glas zu stoßen, damit Luft zu Vanessa hineinkommt, sondern es auch so stecken zu lassen, dass sie an der Klinge ihre Fesseln durchtrennen kann, was sie dann auch tut, während Francis Wade ein Messer in den Kopf steckt. In seiner folgenden Halluzination laufen dann kleine Zeichentrick-Einhörner und Herzen durch das Bild, aber dann ist auch schon Francis zurück. Er wirft Vanessa beiseite, das Messer wird wieder aus dem Kopf gezogen und der Kampf eskaliert immer weiter, nicht zuletzt dank der beiden X-Men. Die Stützen des Helicarriers brechen weg, womit das ganze Ding Schieflage bekommt. Deadpool schafft es, Vanessa mit Hilfe genau der Glasröhre zu retten, aus der sie sich gerade erst befreit hatte, und dann wird alles schwarz für sie. Aber keine Sorge, sie ist nur unter den Trümmern begraben und Xaviers Mutantenduo ist schon zur Stelle, um sie wieder auszugraben. Deadpool kämpft weiter gegen Francis, der mittlerweile blutüberströmt ist und immer noch keine Schmerzen spürt und der jetzt einen Fehler macht. Es gibt überhaupt gar kein Heilmittel für Wades zerstörte Visage. Und das sagt er. Und jetzt hat Deadpool keinen Grund mehr, Francis am Leben zu lassen. Er richtet eine Pistole auf Francis Kopf und will gerade abdrücken, als schon wieder Colossus dazwischen kommt, der jetzt einen ungebetenen Monolog über Heldentum von sich gibt. Die Musik von Junkie XL schwillt immer weiter an und dann wartet Deadpool nicht mehr länger und schießt Francis jetzt einfach in den Kopf. Colossus übergibt sich. Dann kommt Vanessa dazu, sie schlägt Wade, bevor sie Antworten verlangt und er gibt sie ihr. Zunächst erfundene, aber zu offensichtlich falsche und dann die Wahrheit. Er lässt sie seine Maske abnehmen und das Gesicht darunter ist das von Hugh Jackman vom Cover von People Magazine. Sie nimmt ihm auch das ab und sieht jetzt das ganze Ausmaß von Wades Unfall. Aber es macht ihr weniger aus, als er befürchtet hatte. Ein paar Drinks, dann wird sie sich schon an das Gesicht gewöhnen und sie könnte sich ja sogar draufsetzen.
Die Zeile hat Red Reese geschrieben und als Paul Wernick sie zum ersten Mal gelesen hat, war er sich ab da sicher, dass Fox diesen Film niemals drehen würde.
Deadpool verabschiedet sich von Negasonic und Colossus, der immer noch nicht aufgegeben hat, Deadpool für die X-Men zu rekrutieren, aber dafür müssen wir auf den zweiten Teil warten. Jetzt knutschen Wade und Vanessa erstmal, während er aus dem Off Wham singt und der Nachspann einsetzt.
Wham war übrigens der Projektname dieses Films.
Ach cool, ja, das
Passend.
passt.
Der Nachspann hat noch einen animierten Deadpool, der durch das Bild hoppelt und beim Namen Ryan Reynolds eine Erektion bekommt, die bei Marina Baccarin und dann bei Ed Skrein immer größer wird. Dann onaniert er einem Einhorn am Horn herum, bis es einen Regenbogen aus der Hornspitze ejakuliert und nach dem vor banalem Schwarz ablaufenden restlichen Nachspann.
Du hast aber was vergessen.
Ich habe was vergessen.
Ja, es gibt ja nicht nur diese Regenbogen, sondern es gibt noch, als die Produzenten gezeigt werden, dieses Geld, was ihm aus dem Arsch flattert.
Ja.
Yay.
Ja, das stimmt. Der restliche Nachspann läuft vor banalem schwarzem Hintergrund ab. Und danach gibt es noch eine Post-Credit-Szene, die das Ende von Ferris macht blau zitiert. Also einen anderen Film mit einem personifizierten Abrissunternehmen spezialisiert auf vierte Wände. In einem Bademantel wie Ferris Bueller kommt Deadpool auf die Kamera zu. Geld für Sam Jackson haben sie nicht, darum können sie keinen richtigen Teaser für Deadpool 2 bieten. Aber immerhin verspricht Deadpool, beim nächsten Mal gibt es Cable. Und so kam es dann ja auch, aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Jetzt ranken wir erst einmal Deadpool 1. So, wir haben 191 Filme auf dieser Liste.
Ja, ich würde den schon sehr weit oben sehen.
Ja, wir haben allerdings natürlich auch eine sehr top-heavy Liste. Also ich bin jetzt einfach mal gerade so ungefähr auf die Hälfte gesprungen. Wir haben auf 92 The Crow, auf 94 Avengers Infinity War und auf 95 das Dread Remake. Das sind schon alles ziemlich gute Filme.
Also besser als die Quellen. Aber ich bin ja auch sehr partiell, was
Okay. Also ich fand The Crow jetzt nicht wirklich gut, aber
Du bist zu jung
vielleicht.
dafür. Nein, das ist okay.
Wenn ich jetzt allerdings immer weiter nach oben scrolle, dann finde ich immer mehr Filme, die
Ja.
schlechter sind als Deadpool.
Ja, und schlechter sind als The Crow.
Ich habe aus der anderen Richtung angefangen. Also ich würde sagen, Spider-Man
Ja.
sind beide Teile besser.
Sam Raimi Spider-Man jetzt.
Across the Spider-Verse und Into the Spider-Verse.
Ach, du bist so weit oben. Ja, okay.
Ich bin so weit oben, ja. Nemona macht halt auch Spaß, hat ein bisschen mehr Message.
Oh, aber so weit würde ich
Du
nicht
bist, glaube
gehen.
ich, wirklich zu weit oben.
Ich bin zu weit, okay.
Ich sehe gerade auf Platz 11 Black Panther, ich sehe auf 12
Ja,
Alita
okay.
Battle Angel, auf 13 sehe ich Spider-Man 2, auf 14 sehe ich Superman
Okay.
78, die sind alle besser. 16 The Batman.
Da bin ich nicht bei dir, aber das hatten wir ja schon.
20 American Splendor, ein Film, den ich auch sehr viel besser finde. 21 Blade 2.
Ich mag Iron Man 3 sehr, aber.
Auf 28 Blade, das könnte man auch vergleichen. Und auf 30 der erste Spider-Man.
Guardians of the Galaxy finde ich auch vergleichbar. Also es ist auch ein humoriger Superheldenfilm, das finde ich
Ja, das stimmt.
ganz gut vergleichbar.
Ja, 34 Ant-Man, der
Oh,
ist auch
der.
nicht so.
Also
Ja,
besser
das muss
als
ich auch
Ant-Man ist
sagen.
auf jeden Fall.
Okay.
Ich fand Ant-Man so schlecht.
Das heißt,
Zwischen Guardians und Ant-Man?
zwischen Guardians 1 und Ant-Man? Oder sollen wir die Guardians-Filme auseinanderreißen? Weil wir haben im Moment das Holiday Special und dann Guardians 2 und dann Guardians 1. Aber andererseits, er ist nicht besser als Guardians 1.
Ja, dann.
Nee, ich glaube, er
Nee,
passt
Guardians
schon wirklich
1 fand ich
dazwischen.
auch besser.
Ja.
Jo.
Dann bedanke ich mich fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Macht es gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Habt eine schöne Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Zusammen mit dir, Mariella, hatte ich im Januar das Reboot X-Men First Class besprochen.
Nick, Nick.
Sollte ich dazu irgendwas sagen, oder?
Du hast halt sehr, sehr freundlich genickt und da haben halt unsere HörerInnen nicht viel von.
Ach so, ja, darüber haben wir gesprochen.
Ja.